wichtige Sondermeldung.
Jetzt geht's los. Jetzt kommt's. Aktuell. Das Nachrichtenmagazin auf Radio Blau, dem freien Radio von Leipzig.
Wir haben die heißesten News und die coolsten Tipps für euch.
Von Montag bis Freitag ab 19 Uhr.
Wenn ihr uns nicht hört, dann ist wahrscheinlich Wochenende.
Wild und draufgängerisch.
Ich will das hören.
Unabhängig und informativ.
Aktuell.
Hinsetzen, anschnallen, aktuell startet jetzt.
Aktuell.
Aufgepasst und mitgeschrieben.
So sieht's aus. Es ist wieder aktuell Zeit hier bei uns bei Radio Blau. 19 Uhr, wie immer und wie auch so oft am Donnerstag, voller mit Themen. Wir haben drei richtig aufregende, coole Beiträge für euch von den Radio Blau. Von allen möglichen Leuten. Von Cornelius haben wir einen fantastischen Beitrag zum Späti-Sterben und ganz spezifisch zur Schließung der Speisekammer, einem Späti im Leipziger Westen, den es schon lange gibt oder dann bald lange gab. Und ja, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, was da so alles hintersteckt, wie dieses Gespräch sich gestalten wird. Der Cornelius, der hat da auch schon eine sehr lange Geschichte mit diesem Späti und ist deswegen natürlich auch persönlich interessiert an dieser Aktion Späti in Not oder die Schönheit des Scheiterns ist dieser Beitrag. Und damit einhergehend gibt es eine Crowdfunding-Aktion. Mehr dazu dann natürlich im Beitrag selbst. Dann haben wir noch einen Beitrag von Hilmar und da geht es um eine neue Ausstellung im MDBK, in dem wunderschönen Museum der Bildenden Künste. Hat Hilmar jetzt auch nochmal angefügt als kleinen heißen Tipp. Jetzt gerade ist das Wetter ja total schön und aushaltbar, aber wir hatten es ja auch schon anders. Und wenn das der Fall ist, gerade diese Museen sind oft wunderbar klimatisiert und da kann man dann vielleicht auch mal der Hitze entkommen und gleichzeitig noch ein bisschen wunderbare Kultur absahnen. Das ist doch auch ein super Deal. Genau, und da könnt ihr euch dann schon ein bisschen vorher informieren, wenn ihr das dann vorhabt und was erfahren über die neue Ausstellung Screen Time, wo es spezifisch um Videokunst in Leipzig seit 1990 geht. Da gab es ein Gespräch mit Julia Bröker und Yvonne Buchheim und da geht es dann nochmal genau ins Detail, was diese wunderbare Ausstellung so alles zu bieten hat. Und zu guter Letzt, das Trio der Beiträge vervollständigt unser wiederkehrendes Segment Chris rollende Reportage zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit geht es diesmal um eingeschränkte Menschen in der DDR, schwer eingeschränkte Menschen und wie sie dort behandelt wurden, wie es ihnen dort ergangen ist. Da hatte Chris den Autor Niklas Bach als Interviewgast. Der hat einen Vortrag gehalten und viele Hintergrundinformationen zu eben diesem Thema parat. Da war Chris extra im Museum für Zeitgeschichte. Genau, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick, was euch in dieser Stunde alles so erwartet. Bevor wir aber richtig loslegen, atmen wir nochmal tief durch und hören uns einen Klassiker an, und zwar Steve Miller Band mit Abracadabra.
Stops, nobody knows. Yeah.
Ja, das war Abracadabra von der Steve Miller Band. Auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber davon lasse ich mich nicht abbringen. So, wir machen weiter im Programm, denn wir haben noch so viele Beiträge, so viele tolle Beiträge und ja doch nur eine Stunde Zeit. Deswegen geht's jetzt direkt weiter mit einem Beitrag und zwar dem, den ich schon angeteasert hatte von Cornelius. Cornelius ist hier bei uns bei Radio Blau, definitiv eins der Urgesteine mit Hilmar zusammen, ist sogar noch länger als Hilmar hier am Start und auch ein Urgestein von Leipzig. Wohnt schon seit 20 Jahren in Schleusig und ist deswegen natürlich auch immer ein Stammgast gewesen der Speisekammer, dem Späti, um die Ecke dort. Und war deswegen, eben weil diese Speisekammer nun geschlossen wird oder nun geschlossen ist, leider sogar schon. Am letzten Samstag war quasi der letzte reguläre offene Tag. Hat sich dann ein Mikrofon geschnappt und die Lage dort nochmal ein bisschen näher durchleuchtet. Denn das, was die Speisekammer betrifft, das eben geschlossen werden muss, ist sicherlich kein Einzelfall. Die Spätis hier in Leipzig sind in Not. Die neuen Regularien sind definitiv nicht freundlich für den Weiterbetrieb dieser Spätis und deswegen betrifft eben dieses Anliegen der Speisekammer nicht nur die Speisekammer selbst, sondern die ganze Späti-Kultur, die wir hier in Leipzig ja absolut lieben und auch ständig wahrnehmen, ich zumindest auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich umso sehr, dass wir jetzt diesen Beitrag spielen können und ich bin auch schon ganz gespannt. Viel Spaß bei Späti in Not oder die Schönheit des Scheiterns.
Späti in Not oder die Schönheit des Scheiterns. Wir haben Samstag, den 6. Juli 2025. Es ist kurz nach 20 Uhr und ich biege in die Holbeinstraße ein, eine Straße im Leipziger Südwesten im eher unaufgeregten Stadtteil Schleusig. Mein Ziel, die Speisekammer, ein sogenannter Späti, welcher nach über 20 Jahren schließen muss und heute seinen letzten Öffnungstag hat. Auf der einladenden Bank vor dem Eckladen, den breiten Fensterbrettern, auf umgedrehten Getränkekisten oder selbst mitgebrachten Campingstühlen sitzen ca. 40 Menschen, bekannte Gesichter aus dem Viertel und Stammgäste. Spontan hat sich eine Musikerin-Formation zusammengefunden, um den Lieblingsladen noch einmal zu feiern. Ich bahne mir vorsichtig einen Weg durch die aufmerksam zuhörende Meute und betrete vielleicht für ein letztes Mal den Laden. Es ist auffällig viel los und in den schmalen Gängen entsteht eine richtige Warteschlange. Die Stimmung ist irgendwie andächtig. Den meisten ist vielleicht bewusst, dass der Laden schließt. Die vertraut brummenden Kühlgeräte laufen noch einmal auf Hochtouren und besonders der Getränkekühlschrank wird angesteuert. Geduldig warten die Leute.
Bitte schön. Nee,
okay.
Tobi ist an der Kasse, ein ehemaliger Mitarbeiter des Ladens. Er hilft heute noch einmal aus. Er war einer der ersten, der gehen musste, als das Ordnungsamt der Stadt Leipzig das hiesig geltende Ladenschlussgesetz durchsetzte und der Speisekammer untersagte, an Sonntagen zu öffnen.
Hey Tobi.
Moin. Ja, alles gut?
Ich gebe mein Bestes.
Okay.
Selbst.
Oh
Oh ja, Leute. Nur das Bierchen?
Erstmal nur das, ja.
2 Euro.
Der mit Abstand umsatzstärkste Tag fiel weg. Außerdem durfte auch an Werktagen nur noch bis 22 Uhr geöffnet werden.
Das wird doch ein Schein.
Ein großer Teil des Umsatzes ist durch die plötzliche Durchsetzung dieses Gesetzes und den fehlenden Öffnungszeiten ausgeblieben und treibt das Geschäft in Schulden. Nach und nach wurde die Belegschaft entlassen und zuletzt waren nur noch der Inhaber Andreas und 2 Mitarbeitende tätig. Andere Spätshops im Leipziger Westen fallen unter das Gastronomiegesetz, da sie spontan reagiert haben und nun Speisen anbieten und Einzelhandelswaren aus dem Sortiment genommen haben. Für die Speisekammer war dies aus Platz- und Konzeptgründen keine Option, denn ging es hier stets um ausgewählte und regionale Waren jeglicher Art. Einzelhandelswaren. Ob in Leipzig hergestelltes Eis, fair gehandelter Kaffee, Bio-Weine, Brot vom befreundeten Bäcker. Insgesamt ein überlegtes Sortiment, was dem Laden ein gewisses Profil verlieh. Auch lief stets tolle Musik im Laden. An der Kasse liegt ein Infoflyer aus.
Die Speisekammer schließt. Nach über 20 Jahren ist Schluss. Die Speisekammer war für viele in Schleusig ein fester Ort. Sie war mehr als nur ein Laden. Sie war ein kleines Stück Zuhause mitten in Schleusig. Ein Ort zum Durchatmen. Ein kurzer Halt, ein freundliches Gesicht, die fehlende Zutat fürs Abendessen oder einfach ein paar gute Worte zwischendurch. Andreas und sein Team haben die Tür immer offen gehalten, durch Höhen und Tiefen mit viel Herz und Kraft. Jetzt geht das nicht mehr, finanziell nicht, gesundheitlich nicht. Daher wird die Speisekammer schweren Herzens geschlossen. Wir Freundinnen und UnterstützerInnen von Andreas rufen daher ein Crowdfunding ins Leben. Unser Wunsch? Andreas soll mit einem halbwegs guten Gefühl und schuldenfrei die Speisekammerzeit beenden können. Wir wünschen uns, dass er mit den vielen kleinen Beiträgen die Speisekammer abwickeln kann, um ohne Altlasten in ein neues Leben zu starten. Es geht sowohl um eine mentale als auch finanzielle Entlastung. Ganz besonders geht es um das Gefühl, nicht alles alleine schaffen zu müssen. Das Geld wird zur Tilgung von offenen Rechnungen, Steuer-, Personal- und Materialkosten verwendet. Jeder Beitrag hilft uns dabei. Als Dank für alle BesucherInnen und UnterstützerInnen der Speisekammer wird es ein kleines Soli-Abschiedsfest geben. Den Termin geben wir noch bekannt. Die Speisekammer war ein Teil von Schleusig. Danke, dass du dabei warst. Weitere Informationen und wie du zusätzlich helfen kannst, erfährst du hier. www.speisekammer-leipzig.de.
Nachdem ich mir den Infoflyer zur Crowdfunding-Aktion durchgelesen habe und weitere Hände geschüttelt habe, verlasse ich den Laden und mache Platz für neue Kundinnen in der Schlange. Mittlerweile dürften es an die 100 Menschen sein, die sich vor dem kleinen Geschäft aufhalten. Die Stimmung ist gut. Doch viele der Anwesenden fragen sich, weshalb die Speisekammer eigentlich schließt. Ein kleiner Exkurs. In Leipzig gibt es bereits seit einigen Jahren eine Debatte über die Spätikultur und im Jahr 2023 beschäftigte sich die Ratsversammlung der Stadt Leipzig mit einer von den Grünen eingebrachten Anfrage mit dem Titel »Rettet die Spätis«. Bei dieser Auseinandersetzung sind sich Politik und Verwaltung damals einig, dass sogenannte Spätis die Aufenthaltsqualität in den Stadtvierteln erhöhen, Teil der Leipziger Nachtkultur sind und eine soziale Funktion im Stadtteilgefüge haben. Im juristischen Sinne, so die Verwaltung der Stadt Leipzig, ist ein Spätverkauf in Sachsen nach 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nur dann möglich, wenn es sich um eine gastronomische Einrichtung handelt. Maßgeblich bei einer gewerblichen Beurteilung ist hierbei, ob der sogenannte gastronomische Aspekt tatsächlich bedient wird und nicht nur mittels einer Scheingastronomie die Bestimmung des sächsischen Ladenöffnungsgesetzes umgangen werden soll. Eine Zuwiderhandlung gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Öffnungszeit können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Bei mehrfachen Verstößen ist gar eine Schließung der Verkaufsstelle möglich. Mir ist nicht bekannt, inwiefern die Speisekammer derartige Strafen zahlen musste oder ob man darüber nachgedacht hat, das Sortiment so umzustellen, dass der Laden einer Beurteilung als Gastronomie erreicht hätte. Fakt ist, dass schon seit einiger Zeit an Sonntagen nicht mehr geöffnet werden durfte und unter der Woche 22 Uhr geschlossen werden musste. Andere Läden haben ihre Einzelhandelswaren aus dem Sortiment genommen, reduzierten ihr Angebot, bieten stattdessen Speisen zum Verzehr vor Ort an und fallen somit unter das Gastronomiegesetz und durften mit geändertem Konzept weiterhin sonntags und nach 22 Uhr öffnen. Im Herbst 2024 setzt sich die Ratsversammlung auf Veranlassung durch Die Linke erneut mit dem Thema auseinander. Die Linke erfragt unter anderem, was die Stadt Leipzig unternimmt, um die Bedingungen für den Betrieb von Spätis zu verbessern und zu sichern. Dabei kam auch die Frage nach Initiativen zu landesgesetzlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen auf. Die Stadt antwortet, dass man mit den Betreibenden im Austausch sei, für eine Öffnung und Liberalisierung des sächsischen Ladenöffnungsgesetzes sich bisher in Sachsen aber keine Mehrheit finden ließe. Der Betrieb eines Spätkaufs habe also im Rahmen des sächsischen Ladenöffnungsgesetzes zu erfolgen. Eine Frage bleibt unbeantwortet. Warum das Ordnungsamt der Stadt Leipzig plötzlich bzw. in den letzten 2 Jahren so viele Kontrollen durchführt und das entsprechende Gesetz derart durchsetzt. Für die Speisekammer, in der Form, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben, ist so oder so Schluss. Am Samstag wurde aber noch einmal das gefeiert, was der Laden 20 Jahre für Schleusigerinnen, LeipzigerInnen und Gäste der Stadt war. Ein toller Ort, der Menschen im Viertel zusammenbrachte, insbesondere in unsicheren Zeiten mit Krieg, Klimawandel und zunehmender Anonymisierung und Vereinsamung der Menschen, etwas, was die Leute wirklich brauchen. Einen Ort, an dem sie die Gemeinschaft auch in Anonymität der Großstadt pflegen können. Es ist mittlerweile 21 Uhr und es kommen immer wieder neue Gesichter dazu und es werden im Verlauf des Abends bis zu 200 Leute, die vor die Speisekammer kommen, zusammen lachen, weinen, tanzen und eine gute Zeit haben. So spontan wie die Band kommt nun auch DJ Call Pass mit seinem mobilen DJ-Lastenrad vorbei und legt Funk, Soul, Hip-Hop, Jazz und Reggae-Schallplatten auf. Außerdem hält er eine kurze Rede und die Menschen reagieren mit Applaus für die Speisekammer. Vermutlich geht es ihm wie auch anderen darum, eher das Schöne des Gewesenen hervorzuheben, anstatt das Ende zu beklagen. In diesem Sinne möchte ich auch noch einmal Danke sagen und appelliere an euch, den Gemeinschaftsgedanken, welchen die Speisekammer für mich stets ausgestrahlt hat, weiterzutragen. Wenn es euch möglich ist, unterstützt gerne die Crowdfunding-Aktion für die Speisekammer. Infos dazu findet ihr unter speisekammer-leipzig.de.
Ja, das war der Beitrag von Cornelius. Meine Güte, da verliert meine Stimme total den Halt. Jetzt wieder. Das war Cornelius' Beitrag zur Speisekammer und zum Spätisterben at large. Ja, ein trauriges Thema, aber auch eine schöne Aktion, dass man dann so eine Institution im eigenen Viertel auch gebürtig verabschiedet. Und wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, habt ihr ja gerade schon gehört, die Webseite speisekammer-leipzig.de, das ist eine WordPress-Seite, speisekammerleipzig.wordpress.com erreicht ihr sie auch. Und da könnt ihr auch Bilder sehen von dieser Aktion am Samstag, vom jetzigen Stand der Spendenaktion und auch ein Foto von Cornelius, wie er gerade mit Mikrofon unterwegs ist an diesem Samstag letzte Woche. Genau. Und ja, ich würde eigentlich am liebsten noch ein bisschen länger darin schwelen und über meine eigenen Späti-Erfahrungen reden, weil es ist wirklich in meinen Augen eine der wichtigsten ja, auch kulturellen, soziokulturellen Institutionen hier in Leipzig. Das sind Orte der Begegnung, Orte, die total wichtig sind für uns Leipziger und
mir hier, wo ich hier als Neuling angekommen war vor vielen Jahren, vor 14 Jahren, auch einen totalen Startpunkt gegeben. Also okay, das gibt's hier, das ist ja cool. Das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt. Und wenn es denen an den Kragen geht, dann ist das definitiv kein gutes Zeichen. Okay, das ist leider alle Zeit, die wir dafür haben, denn wir haben ja noch zwei wunderbare weitere Beiträge, zu denen wir auf jeden Fall auch noch kommen wollen. Deswegen gibt es jetzt erstmal keine Musik als Bindeglied zwischen den Beiträgen. Das gibt es vielleicht dann später noch, wenn ich noch genug Luft nach hinten sehe, um euch in den Genuss von Musik kommen zu lassen. Aber jetzt würde ich erstmal einfach weiter mit diesen fantastischen Beiträgen machen, damit wir sie auch definitiv alle in dieser vollen Stunde unterkriegen. Und als nächstes wäre da dran, blau machen zur Screentime. Denn es geht um Videokunst in Leipzig seit 1999. Wir hören ein Gespräch zu einer kreativ-praktischen Aktion im Rahmen des monatlichen Projekts Blaumachen im Museum der Bildenden Künste MDBK zu eben dieser Ausstellung Screentime, Videokunst in Leipzig seit 1990 mit Julia Brücker und Yvonne Buchheim, interviewt von unserem Hilmar. Viel Spaß beim Beitrag.
Ich befinde mich im Museum der Bildenden Künste im Café, genau gesagt. Wir sind hier im Projekt Blaumachen. Das ist nämlich ein kunstvermittelndes Projekt an dem Museum der Bildenden Künste. Und ich sitze zusammen mit Julia Brücker und Yvonne Buchheim, die das Projekt jetzt diesen Monat so ein bisschen betreuen. Und das hat auch immer so einen Bezug zu den laufenden Ausstellungen im Museum. In diesem Falle zu einer Ausstellung, die Videokunst in Leipzig seit 1990 darbietet. Und stellt euch vielleicht selber erstmal kurz vor, wer ihr seid.
Ich bin Julia und ich bin Volontärin in der Kunstvermittlung im MDBK seit fast 2 Jahren und auch seit so langer Zeit im Blaumachen-Team. Und wir sind jetzt ungefähr 3 Leute, also ich plus noch 2 freie Vermittlerinnen. Und wir planen zusammen jeden Monat, das ist der erste Mittwoch im Monat, Blaumachen.
Ich bin Yvonne Buchheim und bin Künstlerin und arbeite als Kunstvermittlerin im freien Team hier im Museum seit etwa 2 Jahren, glaube ich. Und jetzt auch im Blaumachen-Team. Sonst gebe ich hier Workshops für Kinder und Erwachsene und mache auch englische Führungen im Museum.
Ganz wichtig zu sagen ist, dass Blaumachen jetzt nicht von uns erfunden wurde und das gibt es schon seit mehreren Jahren und kommt noch aus der Zeit, als das Museum an diesem ersten Mittwoch komplett kostenfrei war. Jetzt ist ja die Dauerausstellung immer kostenfrei zu sehen und die Sonderausstellung kosten an diesem ersten Mittwoch 3 Euro. Und das ist sozusagen in dieser Zeit entstanden, dass die Kunstvermittlung sich gefragt hat, was kann an diesem Tag, wo so viele Besuchende im Museum sind, also mehr als sonst, angeboten werden, um noch mal mehr mit den Besuchenden in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen und dabei auch was zu machen. Also eine künstlerische Methode oder eine Handlung oder was mit dem Körper, was mit den Händen, unterschiedliche künstlerische Methoden eben gemeinsam auszuprobieren. Und so ist Blaumachen entstanden.
Ja, vielleicht nochmal jetzt zum Visuellen auch. Ihr lasst euch ja jeden Monat auch was Neues einfallen und versucht, dass eben euch eine Umsetzung für Dinge, die in der laufenden Ausstellung zu sehen sind. Was habt ihr jetzt hier quasi aufgebaut? Was kann man jetzt sehen?
Ja, hier im Moment sind Tische mit Licht und viele kleine leere Daumenkinos, also so Flickbooks, in die man reinzeichnen kann. Und als Anregung haben wir dazu Zeichnungen, die wir von Videostills gemacht haben. Und ich beschreibe vielleicht einfach mal so ein paar Dinge, die jetzt hier so auf den Zeichnungen zu sehen sind. Das sind ganz alltägliche Objekte, zum Beispiel ein Tisch und ein Rollkoffer, eine Lampe, eine Pflanze, eine Flasche, umgeschmissene Flasche, ein Hund, der auf einem Sofa sitzt und eine Rolle Toilettenpapier zum Beispiel. Das sind so die Anregungen, um damit
kleine Geschichten zu erzählen.
In der Zeit, seit ich jetzt hier sitze, sind auch schon ganz viele Daumenkinos jetzt daraus entstanden. Beschreib doch mal vielleicht mal, wie das jetzt funktioniert hier und wie die Reaktionen von den Besuchenden sind, die dann quasi zu euch kommen.
Also ein Daumenkino, dafür braucht man ungefähr, damit das also so eine richtige Animation entsteht, so circa 40 Blätter. Und wir haben die schon so vorbereitet, dass man sozusagen direkt loslegen kann. Und wenn man jetzt nicht selbst eine Idee hat, dann haben wir eben diese Bildbeispiele mitgebracht. Und man legt sich sozusagen dann die Zeichnung, die man gemacht hat, auf das Leuchtpad, also den Lichttisch, und legt die leere Seite darüber. Und dann verändert man eben dieses eine Bild bei jedem nächsten Papier minimal, sodass eben dann am Ende so eine, wenn man das Daumenkino eben dann mit dem Daumen flippt, so eine kleine Animation entsteht.
Es entsteht also ein kleiner Film, eine Animation, und das ist vielleicht auch der Bezug zu der gerade ja laufenden Ausstellung zur Videokunst in Leipzig seit 1990. Da habt ihr nämlich auch etwas herausgegriffen, quasi ein Kunstwerk von der Künstlerin Paula Abalos, die eben auch einen Dokumentarfilm sozusagen gedreht hat, der sich mit einem Zimmer am Leipziger Marktplatz beschäftigt. Und da hat sie auch so Elemente von Animationen mit eingebaut. Also sie hat sich quasi vorgestellt, was in diesem Zimmer eigentlich so geschieht in ihrer Abwesenheit. Sie hat immer Fotos davon gemacht und hat sich aber natürlich das, was die Leute, die das Zimmer gemietet haben, dann nur vorgestellt, anhand dessen auch, wie das ihr wieder übergeben wurde. Oder beschreibt es mal vielleicht selber, wie was euer...
Ich glaube, das hast du recht gut beschrieben. Was mich auch berührt hat noch beim Anschauen und auch beim Durchlesen, und ist, dass sie anfangs als Reinigungskraft hier in Leipzig gearbeitet hat und ihr sozusagen da auch aufgefallen ist, was die Menschen in Airbnbs hinterlassen, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich, und wie solche Orte davon leben, an den Dingen, die zurückbleiben, an den Fehlenden und an den Objekten, die da sind. Das Dasein und das Fehlen sozusagen. So, ich glaube, sie hat das besser beschrieben. Aber sie hat sozusagen in ihrem Video Fotos gemacht von diesen Wohnungen und hat dann basierend auf ihrer Erfahrung Objekte reingezeichnet, hat sozusagen auch mit Stop-Motion gearbeitet. Und es entsteht sozusagen ein spielerisches Video, was unsere Imagination sozusagen da so anstupst. Und ich glaube, genau da wollten wir auch für Blaumachen ansetzen, dass man so einen ganz kleinen Anstoß gibt, zum Beispiel nur ein Objekt. Und dann können diejenigen, die hierher kommen, sozusagen selber daraus eine Geschichte erfinden. Und es wird was ganz anderes draus. Und trotzdem könnte man dann, wenn man wieder runter in die Ausstellung geht, vielleicht nochmal ganz anders das Video sehen und auch andere Arbeiten. Also es gibt verschiedene Stills von verschiedenen Künstlern hier in der Ausstellung.
Genau, wir haben zum Beispiel, oder was mich, wo ich gleich weiter gedacht habe, war, als ich Christoph Blankenburg die Videoarbeit gesehen habe, und der tanzt ja so durch eine Landschaft, also Thüringen ist das zum einen, und also es ist ein Video, genau, wo er in ein bisschen so einem nebligen Gebiet tanzt, und ich habe einen Foto eben gemacht von ihm, wie er da in einer Position ist, und habe mir überlegt, wie könnte er aber auch sonst noch, oder wie könnte sich dieser Körper, diese Figur noch bewegen, und habe dann so ein Daumenkino gemacht, wo so seine Arme ganz lang werden. Also es ist so ein bisschen auch so, wie könnten einzelne Figuren oder Gegenstände in den Videos sich vielleicht nochmal in eine dritte Richtung weiter bewegen.
Ihr arbeitet ja auch in der Kunstvermittlung hier, und mir ist auch aufgefallen, jetzt zum Beispiel diese Information, dass die Künstlerin Paula Abalos, dass sie als Reinigungskraft, das hat sich jetzt mir erstmal natürlich aus den reinen Videos nicht erschlossen. Wie denkt ihr, man könnte jetzt ja auch eine Tafel daneben machen, wo das dann schon als Information mehr biografische Details...
Also in dem Fall ist es tatsächlich auch Information, die in diesem kleinen Booklet hier auch zu finden ist, und die sind in der Ausstellung mit dabei von Screentime. Aber es ist natürlich so, du hast ja auch gerade die Ausstellung gesehen, die ist wahnsinnig komplex, und wenn man jetzt 18, glaube ich, verschiedene Videoarbeiten hat, man ist so drin, dass man also oft dann gar nicht mehr so viel Beitexte noch liest, aber die sind schon auch vorhanden. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich in der Kunstvermittlung schon noch extra Informationen auch bekommen, oft Interviews mit KünstlerInnen hören oder auch mit dabei sein können, auch bei der Presse mit dabei sein können. Also dass wir noch extra Informationen auch haben und die auch weitergeben können. Auch in Führungen natürlich, auch in Workshops. Also das, da ergänzt sich so ein bisschen das, was von uns kommt, aber auch was lesbar ist, weil es ausliegt oder weil es auf der Webseite vorhanden ist oder weil es in Katalogen zu lesen ist, die jetzt hier an der Kasse zum Beispiel erhältlich sind.
Was habt ihr schon alles gemacht? Ihr habt jetzt euch ja das Medium Daumenkino ausgedacht. Was hattet ihr in der Vergangenheit schon so für Ideen, um Ausstellungen zu visualisieren?
Wir hatten zum Beispiel letzten Monat uns mit der Methode Cyanotypie, bisschen kompliziertes Wort, man kann auch Blaudruck sagen, auseinandergesetzt. Und das ist wie ein Foto ohne Fotoapparat, wo man direkt in der Sonne belichtet. Und da hatten wir die Arbeit von Nina Schuiki, die gerade draußen oder immer eigentlich draußen zu sehen ist, direkt vor dem Museum. Die heißt Frühling und da hat sie so ein bisschen den Boden aufgerissen und ein Pioniergewächs gepflanzt, das schmalblättrige Weidenröschen. Und wir haben sozusagen mit diesem Sonnendruck auch uns mit dem Außenraum beschäftigt, was ist denn da, und genau geguckt, was man mit dieser Methode darstellen kann. Genau, und haben dann so Pflanzen gesammelt und gedruckt, blau gedruckt.
In dem Monat vorher, da gab es eine Ausstellung, die hieß Rollenbilder mit vielen Arbeiten von Künstlerinnen, die hier sowohl im Archiv als auch in der Sammlung vorhanden sind, aber auch mit dem Gedanken, vor allem mit dem Gedanken, wie ist es mit Frauen in der Kunst? Und es gab auch Kunst, wo sozusagen Frauen als Muse, als Heldinnen, als Frauen, also wie werden Frauen gesehen? Ich glaube, das war so das Thema. Für eine recht komplexe Ausstellung, weil das auch ein langer Prozess war mit Studenten von der Uni, mit Kuratorinnen, also viel Austausch, viel Gedanken. Und da war so unser Ansatz für Blaumachung, okay, wir wollen zwar einerseits die Möglichkeit geben, hier was zu machen, das war Collage, aber vor allem wollen wir auch Austausch. Und wir haben Fragen gestellt und hatten diese Fragen sozusagen auf den Tischen und genau also mit diesen Gedanken, wie wollen wir gesehen werden? Was haben Frauen für Rollen heute? Wie sehen sich Frauen in der Ausstellung hier im MDBK? Oder vielleicht nicht nur Frauen, ich glaube, noch viel weiter gefasst, ne? Alle, genau.
Das jetzt quasi Blau machen im Juli. Und als nächstes kommt dann wahrscheinlich Blau machen im August, sehe ich das richtig? Habt ihr dann schon wieder ein neues Konzept?
August, also da sind wir zur Ausstellung Family Matters draußen unterwegs im Clara Park, arbeiten zu Familienrezepten.
Ist auch interessant, dass ihr öfters mal vielleicht auch rausgeht oder so. Was habt ihr da bis jetzt für Erfahrungen gemacht mit dem nach draußen gehen?
Also ich lache jetzt gerade so still, weil hinter dir steht das Fahrrad und ein großer Schirm. Und der Plan für heute war draußen zu sein. Aber es sind, ich glaube, 36 Grad heute. Und wir haben kurzerhand, sind wir von draußen vorm Museum ins Museum reingegangen, um hier mit Klimaanlage Sachen machen zu können, die einfach bei der Hitze draußen, glaube ich, nicht stattgefunden hätten.
Müsst ihr auch der Ausstellung dann doch genau angucken und da so Elemente rausnehmen, immer aus jeder Ausstellung. Das ist vielleicht auch gar nicht so einfach bei so komplexen Ausstellungen wie der Ausstellung über Videokunst in Leipzig seit 1990, eine recht komplexe Ausstellung, wo doch sehr viel gezeigt wird. Das ist vielleicht auch könnte ich mir schwer vorstellen manchmal.
Wir haben uns gefragt, weil wir jetzt nicht die eine künstlerische Position rausnehmen wollten, was die alle verbindet, und sind sozusagen an die Wurzel gekommen, nämlich einfach an Bewegung bzw. Darstellung von Bewegung, sind dann darüber zum Daumenkino wiedergekommen. Und so, also man könnte jetzt auch noch länger über die Ideenentwicklung sprechen, weil wir kommen immer zu einem Punkt vielleicht, bewegen uns dann davon wieder weg und dann wieder hin. Genau. Und also wir hatten zwischendurch dann auch Ideen, dass wir selbst einen Stop-Motion-Film wirklich machen und unsere, also wirklich Fotos von uns machen, fanden dann aber den Bezug zur Zeichnung doch interessanter. warum wir jetzt beim Daumenkino gelandet sind.
Dann müssen wir jetzt nochmal den Bogen spannen zur Workshop-Reihe Blau machen. Die geht jetzt ja auch weiter im August dann. Vielleicht können wir da nochmal durchsagen. Man kann natürlich auf der Internetpräsenz gucken, aber man kann auch wahrscheinlich jetzt schon absehen. Das ist ja der erste Mittwoch im August wahrscheinlich, oder?
Genau, das ist der erste Mittwoch im August und da sind wir draußen unterwegs mit dem Lastenfahrrad. Das hatten wir eigentlich heute schon geplant und werden da im Clara-Park sein und zur Ausstellung Family Matters, die jetzt auch schon aktuell läuft, zusammen zum Thema Familienrezept ist der Titel, mit den Menschen in Kontakt kommen. Und das mache ich dann zusammen mit Lydia Bogdan, die auch noch in unserem Team mit dabei ist.
Ja, danke an Julia Brücker und Yvonne Buchheim und natürlich an Hilmar für dieses nette Gespräch zum Thema Screentime, Videokunst in Leipzig seit 1999, was ihr jetzt im MDBK euch angucken könnt. Und wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr auch gemerkt, warum Hilmar diesen heißen Tipp hatte mit der Klimaanlage in den Museen. Er hat nämlich dieses Gespräch, wie dort erwähnt, geführt an dem Höllentag hier in Leipzig, als wir fast 40 Grad hatten in der Sonne und es kaum auszuhalten war. Und dann ist natürlich so ein gut klimatisiertes Museum ein guter Anlaufpunkt. Und ja, jetzt nach zwei Beiträgen habt ihr euch auch wieder ein bisschen Musik verdient, aber in diesem Falle wird es ja in meinen Augen auch ein Klassiker, aber nicht vielleicht mit so ganz so großer Strahlkraft wie die Steve Miller Band. Wir hören jetzt The Prodigy mit Invaders Must Die. Jawohl, noch ein bisschen durchgeschüttelt hier mit den Invaders, die sterben müssen. Von The Prodigy. Und wir kommen schon in den Endspurt und haben da natürlich, mit das Beste zum Schluss aufgehoben, denn wir haben natürlich noch Chris rollende Reportage und diesmal ist es ein besonders spannendes Thema. Es handelt sich nämlich um ein Gespräch mit Niklas Bach. Er hat einen Vortrag gehalten zum Thema schwer eingeschränkte Menschen in der DDR. Und das war im Museum für Zeitgeschichte und im Nachgang zu diesem Vortrag konnte Chris dann noch ein kleines Gespräch aufzeichnen mit dem Niklas Bach. Und genau dieses Gespräch hören wir uns jetzt an.
Jetzt sind wir hier im Zeitgeschichtlichen Museum und vor mir sitzt
Niklas Bach, Studierender der Geschichte am Historischen Seminar in Leipzig.
Und Sie haben gerade einen ganz tollen Vortrag gehalten mit sehr vielen Interessenten. Gut, es war auch die Familie dabei und die ganzen Kommilitonen, aber es waren auch sehr viele selbstbetroffene Aktivisten aus der Behindertenszene. Wie hieß denn Ihr Vortrag?
Mein Vortrag hieß Nur reden und warten hilft nicht, Menschen mit Behinderung im ländlichen Raum der DDR.
Und da haben Sie sich aber nun festgemacht auf eine bestimmte Region.
Ja, der Thüringer Raum, das liegt hauptsächlich dazu, dass ich selbst Erfahrung mit Behinderung in der Familie habe. Meine Tante Rita war seit Geburt an querschnittsgelähmt und da ich selber aus dem Thüringer Raum komme und meine Tante da auch sehr aktiv war und an sehr vielen Freizeitmöglichkeiten der Diakonie beteiligt war, hatte ich da hauptsächlich die Quellen und dann habe ich mich da hauptsächlich auch wegen des Umfangs der Arbeit 40 Seiten auf den Thüringer Raum spezialisiert.
Da höre ich schon ein kleines Problem, was Sie immer wieder angesprochen haben. Die Kirche war aktiv für die Menschen mit Behinderung, der Staat jetzt nicht so.
Ja, kirchlich vor allem für Menschen mit Schwerstbehinderung. Wir haben DDR, der Ansatz der Inklusion oder Rehabilitation war hauptsächlich über das Arbeiten und über Leistung. Und da ist halt dann die Frage, schafft das jeder Mensch mit Behinderung oder müssen wir das nur über die Arbeit machen? Und da greift dann eben die Kirche ein und sagt, wir kümmern uns hier um schwerstbehinderte Menschen. Und wir schaffen da eine Struktur, die ähnlich einem Verband ist. Und da habe ich einfach viele, dank meiner Großmutter, die sich auch sehr aktiv sich eingesetzt hat, dass eben ihre Tochter aktiv teilhaben konnte, habe ich da sehr viele Quellen, die ich sehr gerne genutzt habe und da wirklich sehr froh drüber bin.
Das ist schön, dass Sie dann erstmalig die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben.
Ja, also ich glaube, ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ich habe jetzt nicht mit der Diakonie geschrieben, ich weiß nicht, ob die digitalisiert sind. Oder überhaupt irgendwo, aber auch, wie gesagt, in meiner Recherche davor, der Thüringer Raum nicht von Bedeutung deswegen und auch der ländliche Raum nicht von großer Bedeutung. Deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt mit meiner Arbeit auch eine Forschungslücke anschließen kann.
Das waren sehr schöne Bilder von Rüstzeiten. Also das sind Ausflüge, die Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderung dann gemeinsam gemacht haben unter dem Dach der Kirche. Sind Sie in Ihren Recherchen auch auf Menschen getroffen, die nicht von der Kirche betreut werden konnten. Davon sind ja noch sehr viele übrig geblieben.
Ja, das hat sich aber hauptsächlich, also wir haben das von der Stadt, haben wir so ein Gegenkonzept für vor allem Kinder und Jugendliche, hauptsächlich aber eben mit geistigen Beeinträchtigungen. Da gab es dann Freizeitmöglichkeiten, aber so wirklich so große Reisen, das habe ich jetzt vor allem für Menschen mit Schwerstbehinderung nicht finden können.
Und überhaupt Menschen in der Betreuung, weil es gibt ja da diesen berühmten Film auf YouTube, Die Hölle von Uckermünde. Sind Sie da in Ihren Quellen auch drauf gestoßen?
Ja, also natürlich die Zustände in vielen Pflegeeinrichtungen staatlich unkonfessionell waren, vor allem Anfang der 70er nicht dem Standard entsprechend, den wir heute vielleicht haben. Und da war auch wirklich viel, wir haben das vor allem in den 70ern, haben wir dann die Deinstitutionalisierung und Normalisierung der Lebensverhältnisse in den Einrichtungen. Aber natürlich sind die nicht vergleichbar mit heute oder auch nicht vergleichbar mit dem, was es vielleicht im kapitalistischen Westen gab.
Die DDR ist ja gestartet mit einem hehren Ziel, Behinderung verhindern.
Ja, das wurde viel gesagt. Wie gesagt, nur reden, warten hilft aber leider nicht. Und da ist dann leider das Problem, dass es halt auch der Staat fordert und fördert viel, aber da kommt es irgendwie zu einer Dissonanz zwischen Staat und Bevölkerung, wo dann eben auch die Bevölkerung sagt, ihr seid alle hilflos, ihr seid unmündig, ihr seid krank. Es wurde viel geredet, aber wirklich aktiv sich eingesetzt, nur einzelne HelferInnen, ja.
Das klingt ja so, als ob die Umerziehung in der DDR zum wirklichen Humanisten nicht geklappt hätte.
Also ich denke vor allem in Beziehung auf Menschen mit Behinderungen hat das wirklich nicht funktioniert. also das kann ich mir jetzt auch tatsächlich einfach nicht erklären. Ich weiß auch nicht, gut, wir haben Anfang der 50er haben wir vor allem das Problem, dass wir viele Kriegsheimkehrer haben, die eben körperlich oder geistig Beeinträchtigungen haben. Die werden natürlich vom Staat nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit behandelt, die dann jetzt später wir in den 70er und 80er haben, wo wir Kinder und Jugendliche haben, die in der DDR geboren sind, die nicht eben durch den Kampf jetzt zum Beispiel gegen die Alliierten verletzt sind. Das ist eben auch nochmal ein Problem. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie war da wirklich eine sehr, sehr große Dissonanz. Aber dazu muss man sagen, wir leben heute auch immer noch in einer Gesellschaft, wo Menschen mit Behinderung stigmatisiert werden. Und also das könnte man auch heute fragen, ob das auch nicht 2025, ob das hat da die Umerziehung funktioniert, das heißt die Erziehung, oder hat die funktioniert? Das ist sicherlich auch fraglich.
Dann kam in der DDR ja das großartige Jahr 1981. Der Mensch mit Behinderung wurde sichtbar auf zwei Briefmarken.
Ja, tatsächlich sind diese Briefmarken auch die einzigen Bildquellen, die ich zu dem Jahr gefunden habe. Also ja, das internationale Jahr der Geschädigten in der DDR hat sicherlich viel geschafft, aber wie gesagt, die staatliche Aufmerksamkeit ist auf dieses eine Jahr größtenteils fokussiert und danach, es finden immer wieder Sachen statt. Aber was man sagen kann in den Massenmedien, es zieht in die Massenmedien ein, es gibt einen Film, es gibt mehrere Bücher, wir haben Sendungen wie Prisma, die sich aktiv mit den Menschen mit Behinderung und deren Problemen auseinandersetzt. Aber es hat sicherlich nicht die Wirkung gehabt, die die Vereinten Nationen damals initiiert haben.
In der Zeit danach, im Freizeitbereich, hatten Sie schöne Beispiele gesagt über die Wohnformen für Menschen mit Behinderung.
Ja, wir haben da die Kommune Hartroda, die ist besonders spannend. Der ein oder andere kennt vielleicht Matthias Vernaldi, sehr schillernde Person der ostdeutschen Behindertenbewegung. Der hat es eben geschafft, außerhalb so eine Alternative zu schaffen von Heimaufenthalt oder zu leben bei den Eltern oder in der Familie und hat dann eben mit Menschen ohne und mit Behinderung was geschafft, was sicherlich einzigartig für den gesamten deutschen Raum ist, dass eben Menschen mit Behinderung selbstständig leben können, dass sie auch außerhalb der erwarteten gesellschaftlichen Norm leben können, dass sie auch mal trinken können, dass sie Party machen können, dass sie feiern wollen, wie sie können und eben nicht als hilflos, als krank, als passive Objekte stigmatisiert werden.
Schon zu DDR-Zeiten?
Ja, ab 78 und die Kommune gibt es immer noch, aber meines Wissens nach gibt es dort leider keine Person mehr mit Behinderung, die da lebt. Auch Matthias Vernaldi ist 94 dann nach Berlin gezogen, weil er auch eben eine bessere medizinische Versorgung halt in Berlin gewährleistet konnte, als jetzt in Hartroda, einem Dorf bei Schmölln.
Sie hatten vorhin von oben auf dem Podium noch erwähnt, so eine interaktive Ausstellung. Sagen Sie doch da die Internetdaten nochmal an.
Also die Adresse der Ausstellung heißt behinderung-ddr.de und das ist die Ausstellung zum Forschungsprojekt DISHIS, Menschen mit Behinderung in der DDR. Aber wir reden über Menschen mit Behinderung aus Deutschland, wir schreiben über sie. Es war keine Universität aus Ostdeutschland dabei. Ich will jetzt auch nicht vorgreifen in die Biografien der beteiligten HistorikerInnen, aber ich glaube, davon war auch keine Person aus Ostdeutschland. Und das finde ich in gewisser Maßen ein bisschen befremdlich, dass sich da keine Universität in Ostdeutschland gefunden hat, die dann Interesse zeigt.
Auch der akademische Bereich muss da noch gleichberechtigter werden.
Absolut. Wir haben jetzt einen Anstieg. Wir haben jetzt zum Beispiel auch vor 3 Wochen eine Veranstaltung in Erfurt gehabt von der Stiftung Aufarbeitung und Stiftung Ettersberg. Aber ich meine, selbst diese Veranstaltungen sind an und für sich sehr akademisch und nicht für jeden, also nicht für jede Person einfach so zugänglich. Und deswegen, ich denke, dass da auch die Geschichtskultur in Deutschland sich verändern muss und dass vielleicht auch mal ein Museum kommt und sagt, wir machen jetzt wirklich eine Ausstellung, oder es kommt ein Fernsehsender und sagt, wir machen wirklich mal eine Dokumentation darüber.
Das haben Sie ja heute mit Ihrer Veranstaltung hier erreicht. Vielen Dank.
Ja, danke. Ich danke für Ihr Kommen und das Interesse und ich hoffe, das ist jetzt ein Anstoß und dass da bald viel, viel mehr kommt.
Jetzt haben Sie noch einen Liedwunsch. Wir sind ja beim Radio.
Und einen DDR-Song nehmen. Schloh weißer Tag von Silly.
Da spielen wir das jetzt.
Dazu.
Ja, das war der Beitrag von Chris Roll in der Reportage, inklusive Musik wie immer, wie wir das gewöhnt sind, mit einem Musikwunsch vom Interviewgast, dem Niklas Bach. Und das Thema schwer eingeschränkte Menschen in der DDR und all die weitreichenden Themen, die damit einhergehen, das soll nicht das Ende dieser Thematik sein. Für Chris und für Radio Blau. Und ja, das ist so ein kleiner Teaser für euch, dass in der Zukunft da auch noch mehr passieren wird. Ich hoffe, ihr bleibt da auch am Start und hört da dann rein, wenn es mehr dazu gibt. Und unsere Stunde ist auch schon so gut wie rum. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Natürlich immer aufregend, wenn so eine Stunde vollgepackt ist mit schönen Beiträgen, die man dann sich vorher schon anhören kann, so ein bisschen sich drauf einstellen kann und dann halt euch hier präsentieren kann, was mir immer sehr viel Spaß macht und auch diesmal sehr viel Spaß bereitet hat. Und deswegen war es vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich gar nicht so viel Redebeitrag hatte in dieser Stunde. Und ich habe auch
die Veranstaltungstipps, gerade die Kinotipps, die ja jetzt im Sommerkino bei mir immer hoch im Kurs sind, eigentlich schon abgehakt am Anfang der Woche. Deswegen gibt es jetzt nur noch einen kleinen, feinen Tipp fürs Wochenende. Am 12. läuft nämlich Black Bag, der neue Film von Steven Soderbergh, im Open-Air-Kino in der Spinnerei beim Luro-Kino. Da direkt vor Tür quasi im Spinnereigelände. Um 21.45 Uhr im Original mit Untertiteln. Das ist der neue Agenten-Thriller mit einer Prise Humor. NSA-Arschlöcher, die sich gegenseitig das Leben versauen. Das hat mir total viel Freude bereitet, als ich ihn gesehen habe. Und ist, glaube ich, ein total idealer Kandidat für eine lauwarme Open-Air-Kinorunde. Deswegen da alle in die Spinnerei, wenn ihr Lust habt auf sowas. Und ich verabschiede mich jetzt schon, denn die Stunde ist rum. Ihr dürft jetzt als nächstes die 45 Minutes hören. Das kommt direkt danach. Und ein paar Sekunden spiele ich euch noch vom MOPs Anti-Up. Bis zum nächsten Mal. Ciao.